Moin!
Servus!
Und willkommen zu Podrot, Pokémon Podcast mit Michi und mir, Tu. Nach, ich glaube, vorletzte Folge hat uns der Zufallsgenerator ja Perlu ausgegeben, weil mit dem Special letzte Woche mussten wir das Pokémon einmal skippen. Der Zufallsgenerator hat uns aber, ja, Perlu ausgegeben. Wir haben euch auf Spotify gefragt, etwas verspätet, aber die Umfrage ist geschlossen mittlerweile. Wie findet ihr das nächste Zufalls-Pokémon? Wir haben 5 Stimmen erhalten.
Immerhin.
4 sagen, eine wahre Perle. Und eine Person sagt, lieber alleine lassen.
Die Perle.
Eine Perle. Perle der Natur. Wir haben keinen Werbevertrag mit irgendwelchen...
Ich wollte gerade sagen, das lassen wir lieber.
Aber den Slogan kennt man aus dem Fernsehen. Wir haben vom Zufallsgenerator Perlu bekommen. Damit fangen wir natürlich auch an. Im Englischen bekannt als Clamperl, das Muschel-Pokémon mit der Pokédex Nummer 366 von Typ Wasser.
Seine Perle ist sehr kostbar. Es heißt, sie sei mindestens 10-mal so viel wert wie jene von Mushas. So sagt es der Pokédex von Ultramond. Ja.
Die Frage ist, wenn die Perle sehr kostbar ist, die Perle ist das nicht das Pokémon an sich?
Ja, da kommen wir dann später noch dazu. Aber ich muss jetzt noch ein, weil ich finde das schön, dass es gibt nämlich mehrere Einträge noch zur Perle. Und einerseits wird die mit Mushas verbunden, also das ist mehr wert als die von Mushas, was ich ja ein bisschen Mushas-Bash finde, ein bisschen gemein. Mhm. Aber in ganz vielen anderen Pokédex-Einträgen heißt es nämlich, in seinem Leben erschafft es eine einzige Perle und diese soll Psychokräfte verstärken. So, und welches Pokémon hat eine Perle, das Psychokräfte enthält? Auch aus der dritten Generation.
Spoink.
Also es gibt wohl die Fantheorie, dass die Perle auf Spoinks Kopf von Perlu stammt. Wie die das anstellen, keine Ahnung, weil, wie du ja gesagt hast, ich glaube, die Perle ist eigentlich das Pokémon. Aber ja, schauen wir uns das doch mal an, das Pokémon. Also wir haben hier eine große Muschel und in der liegt eben eingebettet in so ein, ja, in so hellblaue Bommel, keine Ahnung, wie man das sagen soll. Da liegt so eine rosarote Perle drin mit einem Gesicht drauf. Und ja, also ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, wie das Pokémon funktioniert. Ist jetzt die Perle das Pokémon? Ist die Perle verwachsen mit dem Rest der Schale oder ist quasi das andere irgendwie das Pokémon und die Perle ist nur die Zierde? Ich weiß es nicht genau. Also ich würde mal ausgehen, nachdem das Gesicht auf der Perle ist, muss die Perle ja irgendwie das Pokémon sein, oder?
Ja, weil das ist irgendwie, also es macht halt Sinn, weil es ein Gesicht drauf ist, aber Mushas, das ist zum Beispiel die Muschel und nicht die Perle, das Pokémon.
Ja.
Also.
Weil Perlu hat ja auch keine Augen irgendwo auf der Muschelschale drauf. Genau. Das ist ja wirklich nur das Ding drin, also wirklich die Perle mit dem Gesicht drauf.
Ja, genau. Und das ist halt ständig offen. Das Gesicht verzieht ja auch ständig seine Miene. Mal lächelt das, mal hat das den Mund so offen. Also schon, ich glaube schon, dass die Perle halt das Pokémon, also natürlich die komplette Muschel mit Perle ist das Pokémon. Aber für mich sieht halt die Perle mehr nach dem Dings. Also wenn du die halt rausnimmst und verkaufst oder Spoink gibst, dann stirbt das Pokémon wahrscheinlich. Andererseits, das ist ja bei...
Aber die Owei, die ja...
Ja.
Das auch nicht. Ja, jedenfalls, ich mag's optisch, um mal auf dahin jetzt zu kommen. Ich mag's, ich finde es eigentlich ein ganz, ganz schönes Design für so ein Muschel-Pokémon. Es sieht eigentlich recht edel aus und auch eigentlich sehr anmutig, finde ich, so ein bisschen, dass auch die Perle so schläft, als würde es in einem Bett liegen. Es sieht so ein bisschen prinzessinnenmäßig aus, finde ich. Und ich finde auch, tatsächlich, ich finde Perlu du hattest letztes Mal, also beim Zufallsgenerator gemeint, das ist so ein bisschen ein Pokémon, das man gerne vergisst. Ja, aber zugleich finde ich es irgendwie vom Design her sehr ikonisch Generation 3.
Mhm.
Weil mich Perlu einfach extrem stark mit dem Unterwasser, mit dem Tauchen einfach verbunden ist, weil das halt in diesem Unterwasser-Seegras, wenn man Taucher einsetzt, dann kam da halt gefühlt zu 99% ein Perlu raus.
Mhm.
Und deswegen ist es für mich halt so sehr stark verankert mit der Generation 3. Und so ein bisschen ikonisches Design aus der Generation auch.
Also das Design ist ja nicht schlecht, das ist ja... Ich habe halt das Gefühl, Perlu reiht sich halt, zumindest vom Design her ist es etwas außergewöhnlicher, aber es reiht sich halt unter die ganzen vielen Wasser-Pokémon halt mit ein, die es gibt. Oder Mono-Wasser-Pokémon eher gesagt. Perlu hat als alleinstehendes Merkmal zumindest, dass es halt kein Fisch ist, was halt schon mal besonders ist im Vergleich zu anderen ähnlichen Pokémon. Es gibt ja sehr viele Fisch-Wasser-Pokémon, also Monotyp-Wasser-Pokémon, die sind halt von Fisch. Mhm. Die halt nur so Fische sind und Perlu ist halt kein Fisch, genau. Ja. Aber das ändert nichts an der Entwicklung. Da wird's.
Ja. Ich sehe gerade, Perlu hat tatsächlich in der dritten Generation eine Spawnrate von 65% im Seegras. Mhm. Also deswegen vermutlich verbinde ich das auch, weil wahrscheinlich wirklich halt, wenn nicht Perlus kamen irgendwie.
Mhm.
Und macht auch Sinn. Also deswegen ist es für mich gar nicht so ein forgettable Pokémon. Aber ich verstehe, dass es vielleicht nicht das unter den, wie du gesagt hast, unter dem Haufen an Wasser-Pokémon, die es bis zur dritten Generation gibt, so ein bisschen untergeht. Haha.
Ja, haha, macht Sinn. Geht wirklich ein bisschen unter. Das mit der Perle ist halt anders als Muscha schon mal, finde ich eigentlich ganz gut, dass es halt sich da sehr stark von Muschas unterscheidet, weil als anderes Muschel-Pokémon oder Austoss sowieso, obwohl Austoss ist auch die Perle, ne, irgendwie.
Ja.
Ja, aber es unterscheidet sich halt schon stark von Muschas, wenn wir da bei dem beim Design sind, finde ich. Da finde ich es eigentlich ganz gut. Also, das so wie Perlu da ist. Ist auch ganz niedlich. Und, schon. Hat schon Daseinsberechtigung.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Auch wenn ich es ein forgettable finde.
Gespielt habe ich es nie. Also, ich habe es auf jeden Fall gefangen, das schon. Vielleicht habe ich es mal so kurz ausprobiert, aber habe ich eigentlich gar nicht gespielt. Was ich jetzt so beim Recherchieren herausgefunden habe, was ich ganz interessant finde, weil ich das echt nicht am Schirm hatte, also bis zur fünften Generation konnte es halt keine Attacken durch Level Up lernen. Ja. Also schon TMs und VMs schon, aber es hat in der dritten Generation hat es halt 4 Attacken, Akonare, Schnapper, Whirlpool und Eisenabwehr. Und egal wie lange man es trainiert, das lernt halt nichts mehr dazu. Finde ich ganz interessant, weil es ist ja eine Tauschentwicklung und eigentlich kennt man das eher so von entwickelten Steinentwicklungen, dass die halt nichts mehr lernen. Und hier haben wir halt ein Base-Pokémon, das nichts mehr lernt, außer dann, wenn es sich entwickelt. Also es geht irgendwie so den verkehrten Weg gefühlt.
Ja. Ja, das ist halt so ein Pokémon, wo du wahrscheinlich das unbedingt entwickeln musst, weil anders kommst du nicht. Du fängst das. Ich meine, du findest es ja in Seegras. Im Seegras Route 124, 126 ist ja relativ spät, ne, unter Wasser.
Ja.
Wenn du das fängst, willst du es halt wahrscheinlich schnell entwickeln. Dafür brauchst du aber Freunde.
Ich wusste ja ewig nicht, dass sich das überhaupt entwickelt. Also, ich kannte die Entwicklungen, weil gegen die kämpft man ja auch im Laufe, aber ich habe da nie die Verbindung gemacht, aber dazu gleich mehr. Und ich glaube, wir kommen bald zur ersten
Entwicklung. Ja, wir kommen relativ schnell dahin, weil spielerisch haben wir beide das jetzt nicht benutzt und es ist sehr spät und es ist eine Tauschentwicklung, was natürlich die ganze Sache etwas komplexer macht, weil Tauschentwicklung, wie wir beide wissen, bin ich kein großer Fan von.
Ja.
Dann sagen wir, gehen wir weiter zum Shiny.
Mhm.
Und Shiny Perlu ist eigentlich ganz niedlich. Also die blaue Schale wurde lila und selbst die pinke Perle ist golden geworden. Mhm. Also so eine Goldperle in der Muschel.
Genau. Ich mag's. Also ich finde es insgesamt ganz gut. Ja, also das Lila passt halt wunderbar zu Pokémon, auch so zu dem Gesamt-Vibe, den es hat, auch so dieses, wie ich schon sagte, dieses Prinzessin-Königliche, was ich da so ein bisschen empfinde. Auch die gelbe Perle passt da wunderbar rein. Auch wenn ich jetzt Gelb und Lila so als Kombination vielleicht nicht die allerschönste Kombination finde, aber grundsätzlich ist es für mich ein gutes Shiny und da bin ich bei einem glatten B.
Ja, ich bin auch bei einem glatten B.
Was ich ein bisschen schade finde, weil ich gerade nachschaue, um die Fantheorie ein bisschen zu festigen, dachte ich mir, ich schaue mal, was Spoink für ein Shiny Perle am Kopf hat, aber die ist schwarz.
Ja, also, stimmt. Also, sehr lustig, wenn die auch gelb gewesen wäre.
Eben, das hätte das Ganze noch mal ein bisschen interessanter gemacht, diese Verbindung.
Ja. Aber ja, dann ist das doch nicht Spoinks Perle. Oder doch? Wissen wir nicht. Wissen. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir weiter. Perlu entwickelt sich beim Tausch, wenn es den Abyss-Zahn trägt, zu Alabyss. Im Englischen bekannt als Huntail, das Tiefsee-Pokémon mit der Pokédex Nummer 367 von Typ Wasser.
Alabyss entging lange der Aufmerksamkeit des Menschen, da es in extremen Tiefen des Meeres lebt. Die Augen dieses Pokémon können selbst in den dunklen und trüben Tiefen des Meeres einwandfrei sehen. So ist es in der Originalgeneration in Rubin, der Pokédex Eintrag. Und meine Frage dazu, zu der Entwicklung, wo sind wir gelandet? Sind wir jetzt bei Digimon oder wie?
Ja.
Also, das geht schon tatsächlich sehr weit weg von klassischen Pokémon-Entwicklungen und da sind wir echt so im Digimon-Bereich, wo aus einer Katze ein Engel wird und der dann zu einem Drachen oder aus einer Pistole ein Kühlschrank und der wird dann zu einem Bären oder sowas. Und hier haben wir halt einfach eine Muschel, die zu einem Aal wird. Okay. Muss ich nicht verstehen.
Ja, wir hatten ja sowas Ähnliches mit Remoraid und Octillery, aber da macht zum Beispiel dadurch, dass die Beta-Sprites machen halt da, erklären da halt schon einiges, ne? Das ist halt eine Pistole, ein Panzer. Hier hast du eine Muschelperle, die zu einem Aal wird. Der null und wirklich null optischen Ähnlichkeit mit Perlu hat.
Man könnte jetzt ganz weit greifen und sagen, die Flosse am Kopf sieht ein bisschen aus wie eine Muschel, aber selbst das ist halt auch echt weit hergeholt, finde ich. Ja. Ein absoluter Reach. Ich meine, ich habe gelesen, ist es auf PokeWiki oder habe ich das woanders gelesen? Weiß ich jetzt nicht mehr, dass man davon ausgehen könnte, dass quasi Perlu, dass keine Perle ist, sondern ein Fischei in der Muschel drin. Und deswegen halt quasi Alabyss Sinn macht, so als dass es aus dem Fischei geschlüpft ist. Ja, okay, da sage ich, das nehme ich noch irgendwie, das akzeptiere ich noch irgendwie, aber grundsätzlich ist das einfach so eine Hanebüchenentwicklung.
Finde ich echt crazy. Ist halt komplett irgendwie zu viel gewollt. Perle, die zu einem Aal wird oder zu Aalen, verschiedene Aale, Aalarten. Also keine Ahnung, ich verstehe es nicht ganz. Ich weiß nicht, ob die Beta-Sprites da mehr Sinn machen. Gibt es Aale, die Muscheln fressen oder so? Vielleicht da irgendwie so ein Zusammenhang noch?
Ich weiß es nicht.
Ich kann es dir leider auch nicht sagen. Aber ja.
Ja.
Optisch sonst. Es ist ein blauer Aal. Nicht mal das Blau hat die ähnliche Farbe wie das, wie die Schale von Perlu. Also es ist ein anderes Blau. Es ist ein blauer Aal mit orangen Akzenten. Also hat irgendwie so einen riesigen Kiefer. Hat schön, also so ein Quadratschädel. Ja, hat dann so eine komische Kopfflosse, hat da so Rückenflossen und ist so gepunktet, weiß mit gelbem Ring gepunktet, so. Und ja, ist halt da. Ja. Und hier ist so das, was ich eigentlich, also der größte Kritikpunkt für mich an der Reihe ist halt wirklich beide Entwicklungen, ich fange jetzt mit der ersten an, sind halt so nichtssagende Fisch-Pokémon. Sie haben halt ein Alleinstellungsmerkmal, weil es eine Split-Evo ist, was eigentlich ganz cool ist, aber dann sind die aber so unterrepräsentiert oder so langweilig, dass du die auch wieder ganz schnell vergisst, weil das sind Tauschentwicklungen, ne? Also Split-Evo ist cool, aber Tauschentwicklung, also du musst erstmal noch den Gegenstand finden, um das Pokémon um dann einen Freund zu finden, mit dem du das Pokémon tauschen kannst. Beide sind Mono-Wasser, was halt nochmal, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, Game Freak hat die einfach nur reinklatscht, um den Pokédex zu füllen. Weil die haben für mich so null. Das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, es ist eine Split-Evo. Das war's.
Ja.
Ja. So absolut langweilig designte Wasser-Pokémon.
Ja, also vom Design her, ich weiß nicht, irgendwie bei Alabis. Irgendwie mag ich es und irgendwie nicht. Also du hast schon recht, es ist schon sehr langweilig. Also halt wirklich so ein blauer Aal mit gewissen. Jetzt habe ich es gefunden. Im Pokewiki steht es tatsächlich bei Perlu, dass es so ein Fischei sein könnte. Sorry, das musste ich jetzt noch nachchecken. Ja, Alabis, ich weiß nicht, irgendwie hat es was Cooles und dann auch wieder nicht. Es ist so. Was mich halt einfach wirklich stört, ist, ich habe die Pokémon gesehen, Alabis und auch Saganabis. Ich dachte mir schon, dass die beiden eine Verbindung haben, aber ich habe halt null Verbindung zu Perlu irgendwie gemacht. Deswegen, ich dachte ja auch Perlu ganz lange, dass das ein Mono-Pokémon ist. Dadurch hatte ich halt irgendwie auch nie einen Zugriff auf Alabis, weil ich halt nicht wusste, dass man das entwickeln muss. Man kann es ja auch nicht fangen. Und es wird halt auch im Spiel nirgends erklärt, glaube ich, wie man dazu kommt. Und das sind halt schon so viele Hürden, die dahin geführt haben, dass ich zu Alabis einfach keine Beziehung habe irgendwie. Das war immer da, aber man hatte irgendwie, wie gesagt, man wusste nicht, wie man dazu kommt. Zugleich war es dann aber auch nicht interessant genug, dass ich es irgendwie herausfinden wollte. Man hätte da schon schauen können, okay, ja, im Pokédex ist es nach Perlu, aber warum sollte ich jetzt Perlu einen Abisszahn geben und das tauschen? Ja, genau das sind halt so die Gründe, das macht es halt für mich so weit weg, das Pokémon. Ja. Und deswegen glaube ich, bin ich halt auch optisch, ist es mir einfach egal, weil es halt, ja, ein paar NPCs hatten es und das war's. Ich hatte es halt nie und konnte mich halt nie an die Optik irgendwie groß gewöhnen. Und ja, deswegen schon irgendwo cool, aber halt auch so egal für mich.
Ja. Das sagt so einiges aus. Also es ist halt da. Und das einzige Alleinstellungsmerkmal ist, es ist halt so ein Mono, es ist halt ein Pokémon, ist, was an sich so null Zusammenhänge hat und dann eine Split-Evo bekommen hat.
Ja.
Aber wenn du halt wirklich genau überlegst, so, okay, macht erstmal keinen wirklichen Sinn, außer halt vielleicht die eine Theorie von Pokewiki. Und der nächste Punkt ist aber dann halt auch vom Typing her. Du hast hier schon eine Split-Evo. Warum machst du nicht mehr damit, als nur optisch sie zu verändern, andere Werte zu geben? Ne? Also ich gehe davon aus, dass beide halt unterschiedliche Werte haben. Und und die Fähigkeit ein bisschen abzuändern, also beide haben Wassertempo als Hauptfähigkeit und dann das eine hat Hydration, das andere hat Aquahülle. Das war's dann. Ne? Also man könnte noch viel mehr machen, also das Typing einfach mal verändern von den beiden, weil wir haben schon so viele Mono-Wasser-Pokémon und wenn du willst, dass dieses Pokémon irgendwie hervorstechen, oder diese Pokémon, sagen wir, irgendwie hervorstechen aus dieser Masse von Wasser-Pokémon, dann hätte es ihnen nicht geschadet, dass sie so ein Dual-Typing oder sowas bekommen hätten.
Ja, ja.
Und keine Ahnung, Alabis sieht halt aus wie ein böser, gemeiner Aal. Also warum nicht Mono, warum nicht Wasser und Licht?
Zum Beispiel, ja. Würde sich anbieten. Vor allem, weil dann halt auch Biss und Knirscher als Stab-Attacke bei dem Maul wird man halt glauben. Ich meine, zwar haben wir mit Kaniwana und Haido auch in der dritten Generation halt berühmte Wasser- und Licht-Pokémon, aber man kann das, man kann die ja eben anders aufziehen. Es ist ja deutlich langsamer zum Beispiel als zu Haido. Also man kann die halt auch ganz anders spielen. Dadurch hätte es halt auch so ein bisschen seinen Platz gefunden, glaube ich. Und es wäre vielleicht auch interessanter gewesen, wie man dazu kommt. Aber so halt als Monowasser-Aal, der jetzt dazu noch in der dritten Generation, wir kommen gleich zu den Werten, es ist halt total physisch aufgebaut. In der dritten Generation als Wasser-Pokémon ist physisch halt kacke, sorry. Du hast Stab-Attacken, die alle speziell sind, brauche ich nicht. Also Alabis ist halt wirklich irgendwie überall nur so schlechte Deals gemacht, das Pokémon. Oder? So ungut. Wobei natürlich Unlicht damals auch speziell war. Also hätte dem jetzt nicht viel geholfen, aber immerhin so ein bisschen,
Es wäre so zumindest ein Investment für die Zukunft gewesen.
Genau.
Ich weiß nicht, was Game Freak da vorhatte mit dem Pokémon. Würde ich sagen, kommen wir zu den Werten.
Schauen wir uns die Statuswerte an. Alabis hat eine Basiswertsumme von 485, was ja auch gar nicht so schlecht wäre. Also 485, da sind wir auf einer Stufe mit Pokémon wie zum Beispiel Staraptor, Krypuk, Raichu, Wolverok, Halupenio und so weiter. Das sind richtig gute Pokémon. Aufgeteilt sind die Werte folgendermaßen. Der niedrigste Wert ist der Initiative-Wert mit 52. Dann haben wir die Kraftpunkte, die liegen bei 55. Spezialverteidigung ist bei 75. Spezialangriff bei 94. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Also Wasser und Unlicht wäre da tatsächlich auch machbar gewesen. Ist aber trotzdem so ein bisschen schade um die anderen Werte. Der Angriff liegt nämlich bei 104. Der ist schon echt gut und die Verteidigung ist bei 105, die ist auch echt gut. Also auf physischer Seite ist Alabis gar nicht so schlecht, das 104, 105, dazu ein Spezialangriff mit 94, also das kann schon ganz gut reinhauen. Und es ist halt ein bisschen fragil mit 55 Kraftpunkten und einer relativ niedrigen Spezialverteidigung. Niedrige Initiative, das heißt, du kassierst zuerst mal. Ja, weiß nicht, wie gut sich das handeln lässt. Also gerade als Wasser-Pokémon, wo eben mit Pflanze und Elektro in der dritten Generation sind das beides spezielle Typen, gegen die man schwach ist. Die Spezialverteilung ist bei 75, man hat niedrige Kraftpunkte. Also ich sehe da bei Alabis halt echt wieder nur Nachteile irgendwie mit dem Statuswertaufbau. Weil bis du zum Angriff kommst, hat dich halt ein Donnerblitz sowas von weggemacht oder keine Ahnung, ein Megasauger vielleicht nicht, aber ein Gigasauger oder sowas. Und du kommst halt nicht dazu, den starken Angriff wirklich auszuspielen.
Ja, das stimmt. Also, ja, es ist sehr langsam, es hat nicht wirklich gute Verteidigung und wie du gesagt hast, mit Pflanze und Elektro als Schwäche, beides spezielle Typen, schwierig. Und wenn wir uns den Movepool mal ansehen, ja, es hat ein paar Unlichtattacken, also mit Bissknirscher wäre es natürlich ganz cool gewesen, weil es halt dadurch den Step nochmal bei Unlicht bekommen hätte.
Tiefschlag, super für das Pokémon, weil es halt Erstschlag-Garantie hat, wenn der Gegner auch angreift. Also das ist richtig gut auf Alabis, wenn es halt den Unlichttypen hätte. Und gegen Pflanze hat man Eiszahn, was natürlich eine super Attacke ist in dem Fall. Gegen Elektro haben wir keine Antwort. Also es hat keine Bodenattacke. No. Da hätte ich jetzt, weiß nicht, Boden sehe ich bei Alabis tatsächlich gar nicht.
Ich auch
nicht. Maximalen Lehmschuss, aber das ist halt dann auch nicht ganz so schön irgendwie.
Wobei ja, dass das ja irgendwie im tiefen Gewässer lebt, also so Erdbeben, weil es im Seeboden lebt oder so, wäre halt schon gar nicht mehr so verkehrt und vor allem passt das halt auch so ein bisschen das Theme von Generation 3.
Ja, schon so ein bisschen zumindest, ja. Mhm.
Aber sonst, ja, es ist da.
Ja, ich sehe leider tatsächlich, ich weiß nicht, ob das so mein Gesamteindruck einfach so ein bisschen eintrübt, aber ich sehe halt einfach zu viele Nachteile bei dem Pokémon, als dass es mir wirklich groß sinnvoll vorkommt. Eben dadurch, dass diese so ein Zweittyp fehlt. Das ist halt, es gibt halt eine bessere Alternativen. Es ist sehr langsam, hat keine Kraftpunkte. Wie gut kann man es einsetzen? Ich glaube nicht so gut. Und ja, ich sehe halt sehr viele negative Dinge bei dem Pokémon leider.
Ja. Und überlegen uns mal, Generation 3 hat halt wirklich gute Pokémon, Wasser-Pokémon. Wenn du zum Beispiel jetzt mit Sumpex anfängst, dann wirst du das niemals für einen Alabis ersetzen. Austauschen.
Ja.
Weil Sumpex ist halt so, der eigentlich so von den Werten her der beste Starter. Also statuswertemäßig hat Sumpex die höchste Basiswertsumme. Warum dann halt einen Alabis nehmen? Sumpex hat Doppeltyping, Duotype, also zwei Typen, was auch ganz cool ist. Also ich weiß nicht, ob Alabis irgendwo so eine Nische hat im PvP, aber ich kann es halt wirklich nicht sehen, dass jemand das überhaupt im Story-Spiel benutzt hat. Oder es gibt bestimmt welche, die erstmal so einen Abyss-Zahn gefunden haben und dann auch Freunde haben, um zu tauschen. Aber ja, also schwierig.
Eine Sache, weil du jetzt den Abyss-Zahn nochmal angesprochen hast, ich habe mir jetzt das nochmal angeschaut. Es gibt vielleicht doch einen Sinn, warum man das an den Perlu geben sollte, weil es steht tatsächlich in der Beschreibung drin, es hebt den Spezialangriff vom Perlu, also es wird halt tatsächlich dem Pokémon zugeschrieben. Aber ja, dann bei mir war es halt so, ja gut, ich weiß auch gar nicht, vermutlich habe ich auch so einen Abyss-Zahn gesehen, aber habe halt Perlu nie gespielt. Ja, dann gibt man das halt dem Perlu, um den Spezialangriff zu heben, aber das verrät mir halt nicht, dass es sich dadurch dann auch entwickelt, wenn man es tauscht. Also,
ja.
Kann man wahrscheinlich streiten, aber sehe ich jetzt nicht ganz so gut erklärt im Spiel. Also, deswegen bleibe ich bei meinem.
Selbst wenn ich das Pokémon gegeben hätte, hätte ich jetzt nicht dran gedacht, dass ich das tauschen würde.
Eben. Ich sage auch, das ist halt so ein klassisches, ja, verstärkt halt den Wert.
Ja.
So wie ich gebe Feuer-Pokémon Holzkohle. Nur, dass halt der Abyss-Zahn jetzt speziell für Perlu ist. Ja, gut. Ja. Ist halt so wieder wie der Lauch bei Porenta, oder?
Das genau. Das halt so ein Porenta-Lauch. Was dann halt
Ja. Also ich bleibe bei meinem Take davor, dass das schlecht kommuniziert ist in-game und man da nur schwer drauf gekommen ist, kommen konnte, wie man da dazu kommt.
Da bin ich bei dir. Gehen wir einfach weiter zu den berühmten Trainern. Da hat es zum Glück welche. Hast du Alabis schon benutzt?
Nein.
Gut, das müssen wir auch noch fragen, weil sonst wären wir nicht hier, wenn wir das Thema nicht ansprechen. Also ich habe es auch noch nicht benutzt. Es ist eine Tauschentwicklung. Ihr kennt meine Meinung zur Tauschentwicklung. Ich werde jetzt nicht nochmal wegen Tauschentwicklung ranten, aber ja. Gibt auf jeden Fall nützlichere oder bessere Arten, wie man sein Pokémon entwickelt. Dann kommen wir zu den berühmten Trainern. Wir haben zwei Stück. Einmal Marinus in strahlender Diamant, leuchtende Perle und Juan in Schwarz 2 und Weiß 2.
Ja, gut. Passt zu denen, finde ich. Also Juan vielleicht weniger, aber zu Marinus passt's.
Ja.
So ein Haut-drauf-Typ.
Ja. Das war's dann auch. Also nicht mehr berühmte Trainer.
Ja. Irgendwie habe ich davor bei Perlu vergessen zu sagen, das wollte ich eigentlich auch sagen, Alabis und Saganabis schon, dass ich irgendwie, die habe ich öfter registriert, so in späterer Generation, aber gefühlt Perlu sieht man halt nach der dritten Generation halt gefühlt nie wieder. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich vielen Perlu begegnet bin in anderen Generationen. Dadurch, dass sie halt in der dritten Generation in diesem Seegras halt sehr präsent sind und in der dritten Generation generell Perlu sehr präsent ist, finde ich, sieht man es halt danach gefühlt gar nicht mehr. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich in anderen Generationen danach suchen müsste. Aber egal, ich brauche es ja eh nicht.
Das stimmt.
Aber wieder zurück zu Alabis. Das ist mir jetzt gerade noch eingefallen zu Perlu. Gehen wir zum Shiny. Ja.
Dann gehen wir zum Shiny von Sarganabis. Von Alabis, sorry. Ja, das Shiny ist grün. Es ist das Blau ist neongrün Richtung neongrün gegangen und die orangenen Muscheln sind gelblich. Oder die orangenen Akzente sind gelblich geworden.
Ja, die Flossen. Das ist
ein grünes Shiny. Ein bisschen radioaktiv grün.
Mhm. Ich habe im ersten Moment habe ich mir aufgeschrieben, ist zwar grün, aber meh, aber ich finde, je länger ich mir anschaue, gefällt es mir dann doch gar nicht so schlecht. Mhm. Ich finde, das ist tatsächlich ein ganz, ganz gutes Grün. Passt auch so zu diesem Aal-Thema noch ganz gut. Also ich bleibe auf jeden Fall bei einem B.
Ich bleibe da auch bei einem B. Es ist halt schönes radioaktives Grün.
Ja. Ich will dem so und anders nicht begegnen.
Ja. Dann gehen wir weiter. Wir gehen zurück zu Perlu. Das entwickelt sich mit Hilfe einer Abyss-Schuppe, wenn es eine Abyss-Schuppe beim Tausch trägt, zu Sarganabis, im Englischen bekannt als Scorbis, das Südsee-Pokémon mit der Pokédex Nummer 368 von Typ Wasser.
Es saugt die Körpersäfte seiner Beute aus. Was übrig bleibt, sinkt zu Boden und wird von anderen Pokémon verspeist. Pokédex-Eintrag von Ultramond.
Ja. Ja, das macht Sinn, dass es zumindest Pokémon aussaugen kann.
Ja, wobei es nicht so böse aussieht irgendwie.
Das Design ist schon ein bisschen sus.
Ja, sus. Ja, schon ein bisschen, ja.
Was ich jetzt bei Alabis jetzt noch nicht angesprochen habe, aber die Schwanzflosse von Alabis sieht aus, sieht ein bisschen aus wie so ein Sarganabis.
Das stimmt, ja. Ja. Andersrum aber nicht. Sarganabis Schwanzflosse ist jetzt nicht eindeutig so ein Alabis, sondern einfach
nur
so
ein Fächer.
Eine Runde. Ja, genau. Ja, Sarganabis ist, ich würde mal zumindest behaupten, die hat das schönere Ende der Entwicklungskette erreicht als Alabis. Es sieht auf jeden Fall eleganter aus. Auch wenn ich es, so wie du hast schon gesagt, es ist so sass. Ich finde auch, also seit ich das erste Mal gesehen habe, es ist ein bisschen unheimlich, so ein bisschen uncanny. Dadurch, dass es halt auch so flach, so flundermäßig ist, aber eben auch so keinen sichtbaren Mund hat, nur diese Spitze, diese Nasenspitze. Die Augen sind dann wieder so freundlich, aber irgendwie, ja, ich vertraue dem Pokémon einfach nicht.
Ich finde auch den Namen halt ganz wild, aber kommen wir gleich noch zu. Und das, was halt ganz witzig ist, wo man so denken kann, okay, es ist vielleicht eine Weiterentwicklung von Perlu, weil es hat Muschel-BH.
Immerhin, ja, so ein bisschen, ja,
aber, stimmt. Und dann hat es halt nicht die gleichen Muscheln wie Perlu, sondern sieht tatsächlich sogar mehr aus wie Muschas. Mhm. Auch von der Farbe her ähnelt das mehr so einer Muschas-Schale als, und sonst, keine Ahnung, ob das vielleicht so eine Art Meerjungfrau darstellen soll, weil es auch ein bisschen femininer wirkt als im Vergleich zu Alabis.
Ja.
Und ja, der Name ist natürlich wild, ne? Warum Sarganabis? Weil wir haben Alabis, also wir haben Abyss drin, weil halt beide wahrscheinlich im Abyssal, also ganz unten im Meeresboden sind. Mhm. Aber von Sarganabis habe ich mich immer gefragt, warum das? Weil bei Alabis, ja, da ist Aal drin und Abyss. Ja. Bei Sarganabis stecken zwei Göttinnen drin. Warum auch immer. Also wir haben einmal Saga, die eine nordische Göttin. Ich glaube auch für Gewässer und so. Also ja, Göttin der Gewässer. Und eine Naga, also aus der indischen Mythologie, ist ein Schlangenwesen. Und warum auch immer bei dem Pokémon man jetzt aus anderen Mythologien zusammengreift, bei dem anderen Pokémon ist es einfach nur ein Aal.
Ja. Ja, ja.
Ein bisschen wild.
Ich hätte halt das eine Alabis genannt und das andere Nasabis oder sowas.
Bissala.
Wegen der Nase. Oder so, keine Ahnung. Oder Al-Abis und Al-A-Stich.
Nee, wir, haben, sowas. Wir haben Al-Abis und Abissala.
Abissala. Ja, Abissala. Gegen King auch, ja.
Abissala. Ja. Weil das wäre viel lustiger gewesen, weil theoretisch ja die Schwanzflosse von Alabis halt aussieht wie ein Zaganabis. Ja, wenn das jetzt anders genau. auch so wäre, dann hast du halt einfach rückwärts und vorwärts. Ne? Also so ein
Palindrom.
Nicht ganz so Palindrom, aber sowas in der Richtung, ja.
Ja.
Also nicht so wie Farigiraf und Girafarik, das sind ja coole Palindrome, aber es ähnelt halt schon, es kommt halt schon nah dran.
Ja. Ja, auf jeden Fall auch eine Digimon-Entwicklung für mich, also absolut ja. kein Zusammenhang mit Perlu. Also da weiß nicht, was die sich da gedacht haben, als sie die designt haben. Generell aber optisch, wie gesagt, Sass, ich mochte es am Anfang gar nicht. Mittlerweile finde ich es okay. Ich glaube, ich mag aber Alabis grundsätzlich lieber. Sie sind mir aber beide egal. Also das sind so
Pokémon. Ja.
Sind mir einfach.
Ich mag Alabis auch ein bisschen mehr als Naganabis. Aber grundsätzlich sind mir beide eigentlich auch egal, weil es sind Tauschentwicklungen und das war's dann auch. Also ich meine, ich kann jetzt nochmal den Rant starten mit, ja, es sind nur Mono-Wasser-Pokémon, kein alleinstehendes Merkmal, aber...
Spult nochmal zurück und hört euch das von Alabis an, dasselbe gilt für Saganabis.
Was zum Beispiel hier auch wieder perfekt gewesen wäre, gut, damals gab es den Feentypen noch nicht, aber Psycho wäre zum Beispiel auch eine Idee gewesen,
ja.
um halt als Gegenstück zu Alabis zu sein, was ja Unlicht gewesen hätte sein können, hätte man hier jetzt als Gegenstück einfach sagen können, okay, das ist jetzt Psycho oder Fee. Ich meine, ja, wenn es Psycho gewesen wäre, ist es natürlich schwach gegen Alabis. Wenn es Fee gewesen wäre, ist es natürlich besser gegen Alabis. Aber es würde dem Pokémon zumindest helfen, weil dann würden sie noch irgendwie hervorstechen.
Genau.
Weil beide
würde bei Saganabis halt auch Sinn machen, wenn man sich den Movepool ansieht. Da kommen wir gleich dazu. Nach genau,
Statuswerte.
Ja, also Basiswertsumme auch bei 4,85. Initiative, Kraftpunkte, Spezialverteidigung sind genauso wie bei Alabis, also Initiative 52, Kraftpunkte 55, Spezialverteidigung 75. Jetzt, und auch die Verteidigung ist gleich mit 105. Und jetzt würde man meinen, okay, man hat einfach Angriff und Spezialangriff geswitcht. Nein, nicht ganz. Also ja, Saganabis hat einen niedrigeren Angriff, der liegt jetzt aber bei 84, dafür ist der Spezialangriff bei 114. Und das ist auch wieder so eine Entscheidung, die ich nicht ganz verstehe, weil wenn man die schon quasi parallel setzt, die beiden, Alabis hat 104 Angriff und 94 Spezialangriff und Saganabis hat jetzt aber 114 Spezialangriff und 84 Angriff. Also Alabis ist halt besser im Spezialangriff, Saganabis ist halt besser im Spezialangriff als Alabis im physischen Angriff, macht für mich nicht so Sinn. Also es ist nicht so konsequent, wie man es meinen würde. Halt,
ja,
spiegelt die beiden halt einfach. Hat man nicht gemacht. Deswegen, so vom Gefühl her, macht es halt auch mehr Sinn, Saganabis zu nehmen, weil halt der Spezialangriff einfach auch deutlich besser ist mit 114 und mit Wasser sowieso in der dritten Generation mehr Sinn macht als speziellen Typ, dass man Saganabis wählt und nicht Alabis und auch später halt trotz des Splits irgendwie Saganabis halt mit 114 Angriff mehr Sinn macht als Alabis mit 104 Angriff zu nehmen. Weil halt auch die Attacken, die Saganabis lernt, sehr speziell sind. Da hat man eben von Aquawelle und, ich meine, Surfer ist klar, über Psychokinese, Hydropumpe und so weiter. Das sind halt wirklich starke, spezielle Attacken, die man gut auf dem Pokémon spielen kann. Und da profitiert es natürlich von dieser Spezialausprägung.
Ja.
Dazu auch Eisstrahl als Konter gegen Pflanze, Eisstrahl Blizzard, was richtig gut sind, auch wieder bessere Attacken als Eiszahn zum Beispiel. Also Saganabis ist halt auch gegen seine Pflanzenschwäche besser aufgestellt als Alabis.
Ja. Es hat auf jeden Fall was. Es hat, also beide haben halt keine, können halt nichts gegen Elektro ausrichten. Aber ja. Nichtsdestotrotz, also mit den Eisattacken ist das hier zumindest etwas besser aufgestellt. Ja, aber das Alleinstellungsmerkmal fehlt hier halt auch wieder komplett. Also einfach, ja, die Werte sind ein bisschen anders und das war's dann. Das ist für mich so nicht die Spitze der Kreativität, die Game Freak ja sonst. Also für mich fühlt sich halt die komplette Reihe an wie so ein Pokédex-Füller.
Ja, das stimmt. Und auch hier das große Problem. Sehr niedrige Initiative, sehr niedrige Kraftpunkte, sehr niedrige Spezialverteidigung. Also das ist halt einfach gegen Pflanze und Elektro sehr stark im Nachteil.
Ja.
Und ich glaube halt nicht, dass Saganabis lange genug steht, um seinen Spezialangriff wirklich auskosten zu können.
Ja.
In einem Regenteam mit Wassertempo ja, okay.
Ja.
Ist es zumindest usable. Aber in einem normalen Kampf mit normalen Wetterbedingungen, da sehe ich es halt einfach immer verlieren.
Ich sehe das auch tatsächlich in einem Regenteam. Also Wassertempo, ja, es ist schneller, aber es hat immer noch sehr schwache Spezialverteidigung und dann braucht nur ein Gegner mit einem Donner zu kommen und das Pokémon ist weg. Also da kann selbst ein Wassertempo nicht wirklich, also macht da nicht viel. Keine Ahnung, also ich sehe beide nicht so wirklich glänzen, sowohl optisch als auch spielerisch nicht. Wobei sie dann tatsächlich keine schlechten Werte haben. Also, und auch der Movepool von Saganabis ist eigentlich ganz cool. Mit den Psycho-OP-Attacken.
Zumal man auch nicht unterschätzen darf, dass, und das gilt jetzt aber auch für Alabis, theoretisch könnten beide Hausbruch noch von Perlu mitnehmen, was sie natürlich deutlich schneller macht und auch nochmal offensiv einfach deutlich gefährlicher macht. Aber die Frage ist, ob man halt so lange lebt, um den Hausbruch einzusetzen und ob man dann auch wirklich schnell genug ist, um davon zu profitieren. Vermutlich ist das eh noch die sinnvollste Strategie, dass man mit einem Hausbruch reingeht, falls man den ersten Angriff des Gegners überlebt und dann halt auf volle Offensive geht mit eben Hydropumpe oder halt Surfer, Psychokinese und so weiter. Also das sehe ich jetzt am ehesten noch als interessante Spielweise.
Ja, bin ich bei dir.
Ansonsten, wo ich eigentlich darauf hin wollte, dann bin ich über Hausbruch gestolpert. Saganabis hat auch ziemlich viele Support-Attacken. Also halt sowas wie Bodyguard, Wasserring ist jetzt nicht so Support, aber hilft halt dir selbst. Bodyguard hilft natürlich, Anziehung, das sind auch keine Support-Attacken, das sind einfach nur nervige Attacken. Erholung, Regentanz, Schutzschild, hilft jetzt dem Team nicht, aber kann halt den Gegner gut nerven, nebenbei noch. Immerhin. Es ist jetzt nicht nur auf Angriff gedrillt.
Ja. Das hätte zumindest, glaube ich, noch so eine Chance, länger auf dem Feld zu bleiben, aber mit 55 Kraftpunkten hast du auch wieder viel zu wenig, um wirklich so jetzt von Diebeskuss oder so zu profitieren. Also, ja.
Ja.
Ja, es ist auf jeden Fall da.
Ich sag mal, die Hausbruchstrategie ansonsten sehe ich jetzt nicht so viel großes Potenzial. Aber ihr könnt uns natürlich da berichtigen. Sagt uns, was man mit dem Pokémon machen kann. Aber ja, ich bin da so wie du eher im Team Lückenfüller für den Pokédex.
Ja, würde ich sagen, kommen wir zu den berühmten Trainern. Also spielerisch auch wieder hier komplett nicht genutzt. Es ist halt eine Tauschentwicklung. Und ja, Spieler, berühmte Trainer, haben wir auch wieder zwei. Einmal Lucia in Strahlender Diamant, leuchtende Perle. Und wieder Juan in Schwarz 2, Weiß 2. Und hier passt das sogar ein bisschen besser bei Juan als Dings, weil er ja auch so Schönheit und so alles bevorzugt. Genau. Und dadurch ist es halt schon ganz cool, wenn er so ein schön, sagen wir wirklich, ja, so ein anmutiges Pokémon ist.
Genau, so
ist schon das
ein bisschen.
Ja. Ich finde schon, dass Sagana bis anmutig ist im Vergleich zu.
Finde ich auch. Allein schon die Wimpern.
Ja, stimmt, die Wimpern. Ja. Dann kommen wir zum Shiny von Sagana bis. Und ja, es hat sich auch hier sehr stark verändert. Normalerweise hast du ja den pinken Körper, also pinke Schuppen, die sind jetzt so gelb geworden. Mhm.
Ja, und die Muscheln und die Schwanzspitze und die Spitze von diesem Horn oder was auch immer das ist, die bleiben lila. Und ich finde das tatsächlich schön. Also ich finde das eine gute Farbkombi. Ja. Man sieht es deutlich, den Unterschied zum Original. Passt tatsächlich auch zu Perlus Shiny. Und so muss ich echt sagen, ist das doch ein richtig gutes Shiny eigentlich. Also da bin ich habe zwar nur B aufgeschrieben, aber ich glaube, ich gehe da tatsächlich auf mindestens ein B+. Ist schon für mich das beste Shiny aus der ganzen Reihe. Und finde ich, kann man auf jeden Fall machen. Schöne Farbkombination.
Ja. Ich glaube, schließt mich dir da an. Ich habe auch B geschrieben, aber es ist schon ein B+ würdig, weil es schon ganz cool aussieht. Es ist witzig, weil wenn ihr zum Beispiel die Sprites jetzt nochmal genauer ansiehst, sind die Sprite von Pokémon Conquest China, also China hat nochmal ein spezielles Pokémon Quest. Sieht das aus wie so ein Seepferdchen, das ist ganz cool eigentlich.
Wo?
Also dieses Würfelspiel oder dieses Minecraft-ähnlich optisch aussehende Spiel, ja.
Das stimmt, ja.
Das ist wie so ein Seepferdchen, cool. Auch mit den Wimpern und so. Ja. Dann?
Ja. Fazit.
Zum Fazit, ja. Ich sag's kurz und knapp. Nein.
Ja. Ich glaube, man hat es gut rausgehört. Nee, ich habe da auch kein Interesse an dem Pokémon. Wirklich nicht. Keinem der drei. Ja. Zumal ich Perlu sowieso nie mehr gesehen habe seit Generation 3.
Stimmt. Ich war komplett verschollen.
Ja.
Ja. Dann war es das zu Perlu, Alabis und Saganabis. Dann würde ich sagen, kommen wir zu dem Zufallsgenerator. Wir sind bei Folge 294. Das heißt, wir haben dich wieder übersprungen und ich bin wieder dran. Aber gräme dich nicht, denn nächste Folge bist du dran.
Yay!
Und ich starte ihn jetzt. Oh! Okay. Wir wechseln die Generation in die neueste Generation.
Oha.
Und ich würde sagen, das Pokémon, auch wenn es zumindest auf dem Sprite nicht ganz so schleimig aussieht, würde ich schon sagen, dass das reale Tier, an das das wahrscheinlich angelehnt ist, genauso schleimig ist wie ein Alabis oder Saganabis.
Genauso schleimig ist. Okay, sind wir in der Körperform auch bei einer ähnlichen Form wie jetzt Alabis zum Beispiel?
Könnte man streiten, aber es ist zumindest ähnlich, ja.
Länglich, wurmartig.
Wirbellos, so in der Richtung, genau.
Also mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen Schlurm.
Ja, fast.
Fast Schlurm, also nicht Schlurm. Es ist
kein Wurm.
Es ist kein Wurm. Aber eventuell schleimig.
Ja.
Ist es ein Wasser-Pokémon?
Nein.
Nein. Mag ich das Pokémon? Habe ich eine Meinung dazu?
Du hast auf jeden Fall eine Meinung. Ob du es magst, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich noch nicht. Hast du zumindest noch nichts dazu gesagt? Also weiß ich von nichts.
Gib mir einen offenen Tipp.
Nächster Tipp ist, man Man kriegt das nur auf eine besondere Art und Weise im Spiel.
Kann sich das Pokémon entwickeln?
Nein. Also es gibt Anforderungen, man muss gewisse Anforderungen erfüllen, um das Pokémon zu fangen.
Ist es ein normales Pokémon oder ist es ein Paradox-Pokémon?
Es ist schon ein normales Pokémon.
Schon, aber kein normales, sondern wahrscheinlich ein legendäres Pokémon.
Ja, genau.
dann würde ich mal behaupten, es ist wahrscheinlich, wenn es ist es eins von diesen vier Unheilmonstern?
Okay. Jetzt musst du noch wissen, welches davon könnte sehr schleimig sein.
Also der Elch ist nicht schleimig der Säbelzahnfrettchen ist auch nicht schleimig.
Ja.
Was war da, der Fisch oder die Schnecke? Ich gehe mit der Schnecke. Ja. Aber ich weiß nicht, wie es heißt. Es hat so
einen Chongjian bekommen.
Chongjian. Ja.
Ich weiß nicht, ob wir über alle vier sprechen oder nur über das.
Ich würde mal sagen, wir entscheiden das nicht jetzt, sondern wir beraten uns dann noch, ob wir alle vier nehmen. Also ich hätte theoretisch kein Problem damit, aber lass uns das da mal drüber nachdenken.
Ja, lass uns das im Privaten besprechen und ihr lasst euch überraschen. Ob wir über alle vier sprechen oder nur über Chongjian. Also, spätestens wenn die Folge raus ist, seht ihr das aber dann. Die Überraschung auch weg. Aber lasst euch überraschen. So, dann kommen wir zu euren Kommentaren. Und wir haben einige Kommentare bekommen. Und ja, wir haben ja ein paar noch nicht vorgelesen gehabt, darum hat sich das optische von Spotify wieder geändert ein bisschen. So, fangen wir beim ersten Kommentar von Baitworm an. Hi, ich wollte mich für den Tipp bedanken, Knogger mit Kampfknochen in mein Blattgrün-Team zu nehmen. Wo es hinhaut, wächst kein Gras mehr. Habt ihr eventuell noch Tipps, wie ich mein Team erfolgreich für die Top 4 trainiere? Momentan grinde ich auf der Siegestraße. Das ist allerdings ziemlich ermüdend.
Erstens mal gern geschehen. Knogger mit Kampfknochen. Es hat sich so in mein Herz gespielt. Ich liebe es. Trainieren für die Siegestraße, trainieren für die Top 4 ist tatsächlich echt nervig. Siegestraße, ja, macht Sinn. Ich weiß nicht, ob du schon auf den Sevi Islands so alle Quests gemacht hast, die Trainer mitgenommen hast. Ja. Weil da kann man ja auch, glaube ich, alles abfahren, bevor man die Top 4 besiegt. Oder so fast alles zumindest. Das habe ich zumindest, glaube ich, gemacht. Und ich habe auch tatsächlich dann gar nicht so viel hart gegrindet auf die Top 4, weil das so ein bisschen mitgelaufen ist bei mir. Ja. Aber ansonsten weiß ich jetzt auch nichts Besseres als die Siegestraße.
Ja, ich bin da ähnlicher Meinung. Ich denke schon, dass Siegestraße zumindest Pokémon auf dem Level technisch, hast du da schon die besseren höchsten Pokémon und ich weiß nicht,
ob zumal Chanera, weiß ich jetzt auch nicht, gibt es nur eine Safari-Zone.
Das ist, glaube ich, immer noch nur eine Safari-Zone, ne? Dann ist das natürlich immer schwieriger.
Ja. Aber was man schon sagen kann, also ich glaube nicht, dass du für die Top 4 auf jeden Fall, du musst da nicht so hoch leveln, also wenn du ungefähr im Bereich von Lorelei vielleicht ein bisschen, vielleicht Richtung Bruno bis vom Level Cap her, dann solltest du die Liga so auch packen. Also ich glaube, ich hab Siegfried und Blau auch immer unterlevelt besiegt.
Oh. Hm. Ja, du levelst ja auch gut mit bei der
Top 4. Genau.
So, dann der nächste Kommentar ist von Otterjunge. Hey Jungs, bin mir nicht sicher, ob ich das jemals gesagt habe. Ob ihr das jemals gesagt habt, aber was für Musik hört ihr eigentlich so? Und sagt nicht, ich höre keine Musik, weil Leute, die das sagen, lügen. Ich persönlich höre sehr viel Oldschool West Coast Rap. Ich höre keine Musik. Nein, das ist gelogen. Ich höre Popmusik ganz viel. Also K-Pop, koreanische Popmusik und sonst ja, ab und zu mal ein bisschen Rap, aber das war's dann.
Also ich höre grundsätzlich alles. Also ich glaube, ich habe aus jedem Genre irgendwelche Songs, die mir gefallen, also wirklich von Schlager bis Metal, ist da irgendwie alles dabei. Aber ich glaube, so mein Hauptmusikrichtung, die ich höre, ist sicher auch so Pop-Rock vielleicht. Und was ich sehr gern mag, ist vor allem österreichische Songwriter-Pop-Musik. Genau, bin ich, gefällt mir eigentlich ganz gut.
Und was ich noch sage, wofür ich noch sehr anfällig bin bei Musik, ist Musical-Lieder.
Ja, bin ich auch ein Sucker für Musicals, absolut.
Ja, da habe ich auch, ob es jetzt ein Disney-Film ist mit Musik oder ähnliches, ich habe Ohrwurm noch und nöcher davon.
Ja, weil die halt auch einfach so krassen Impact haben, so diese Musical-Songs, die sind immer so wuchtig, ich liebe das.
Ja.
Oder auch sowas wie Hamilton. Hamilton kann ich, glaube ich, von vorn bis hinten mitrappen.
Das muss ich auch noch gucken.
80% oder so.
Das muss ich noch gucken. Aber ich kann sagen, sonst The Greatest Showman, da bin ich mittlerweile, ich habe das wieder rauf und runter gehört. Hat meinen kompletten Japan-Trip damals geprägt. The Greatest Showman.
Ja, geil. Ja, gute Kombi. Kann ich mir gut vorstellen. So, die Songs, kann ich mir gut zusammen kombinieren, die Erlebnisse und die Songs dazu.
Ja. So, dann der nächste Kommentar ist von jemand. Oh. Also, von jemandem. Hallo, könnte vielleicht jemand mit mir ein Apollo gegen ein Apollo tauschen über den Code 7104-7104, weil ich brauche Gengar. Die Zeit wäre dieses oder nächstes Wochenende um 21 Uhr auf Pokémon Schwert. Bitte, ich brauche Gengar. Mein Ingame-Name ist Galo und der Account von mir heißt Ryan.
Ja, das ist wahrscheinlich schon zu spät, oder? Wann hat er denn das geschrieben?
Also jemand hat das vor 8 Tagen geschrieben. Das heißt,
geht das
um 21 Uhr, wenn jemand in Pokémon Schwert oder Schild sein Apollo tauschen möchte, nutzt 7104-7104. So gegen 21 Uhr, dann könnt ihr euer Apollo gegen ein Apollo tauschen. Und jemand würde sich sehr freuen.
Genau. Und bitte keinen Ewigstein.
Ja, das wäre gemein. Also jemand fragt schon, und jemand klingt auch sehr verzweifelt, dass jemand jemanden zum Tauschen braucht. So. Der nächste Kommentar ist von Max. Wie entwickelt sich Kadabra zu Simsala? Ähnlich wie das Pokémon, was jemand braucht, nämlich durch Tausch.
Genau.
Also du brauchst einen Freund.
Oder einen Code und einen Podcast, in dem du den Code durchsagst.
Oder du brauchst einfach irgendjemand.
Kannst ja jemand fragen, ob er mit dir tauschen
kann. Vielleicht kannst du ja mit jemand hin und her tauschen, dann kann er dir... Dann kriegt er seinen Gengar und du kriegst deinen Simsala. So, der nächste Kommentar ist wieder von jemand. Hallo, das ist mein erster Tag, den ich auf Gengar warte. Übrigens will ich nochmal alle danken, dass ich Nummer 1 Charakter bei den Spotify-Charakteren und ich hätte eine Idee für das nächste Special. Müsst ihr nicht machen, aber das war meine Idee und die Idee ist, dass ihr für Videospiele ein Team macht. Würde mich auch freuen, wenn ihr in der nächsten Folge eure Top 10 Videospiele vorstellt. Ja, die erste Woche ist das erste Wochenende. Also dieses Wochenende habt ihr noch Zeit, denn jemand wartet auf euch, um sie mit seinem Apollo zu tauschen.
Pokémon Teams für Spiele finde ich gar nicht uninteressant tatsächlich. So, welche Pokémon würden in ein Spieleuniversum so reinpassen, das finde ich ganz cool eigentlich, so von der Idee her. Ja. Schreiben wir uns auf jeden Fall auf. Top 10 Videospiele kann ich dir echt nicht sagen. Das ist zu krass.
Also der Top 10 ist wirklich schwierig, auch bei mir. Ich würde eher Spiele-Franchises sagen.
Ja.
Das würde das ein bisschen einfacher zusammenfassen. Also auf Platz 1 ist Pokémon. Es ist egal, was für... Also es gibt viele Spin-Off-Titel von Pokémon, die ich spiele. Aber sonst, ja, Pokémon ist Platz 1 bei mir. Platz 2... schwierig, also fängt schon eigentlich an, also ich habe Baldur's Gate 3 gerne gespielt, aber Final Fantasy X habe ich gerne gespielt. Ich habe jetzt doch Platz 2 war Stardew Valley. Das ist so mein absolutes Lieblings-Cozy-Game und da habe ich so viele Stunden reingebuttert. Und ich habe sogar extra nochmal auf dem Handy gekauft, damit ich das unterwegs spielen kann. Also auch, ich glaube, auf der Switch habe ich das noch nicht, aber ich habe auch kurzzeitig überlegt, mir das noch für die Switch zu holen. Ja, das ist halt so. Sonst danach wird es schwierig. Also spiele ich eigentlich alles, bis auf Horror und Shooter. Schwerpunkt eigentlich meistens so Rollenspiele oder Strategie ist so mein Hauptschwerpunkt, aber sonst spiele ich eigentlich viel. Also ich mag zum Beispiel auch, jetzt ist jetzt kein richtiger Shooter, aber schon so ein Actionspiel ist Sleeping Dogs zum Beispiel, das ist ähnlich wie GTA, aber halt in China und das ist ganz cool gemacht. Die, ja, sonst also ganz viele Rollenspiele.
Ja, ja, ich meine, bei mir ist auch klar, Nummer 1 ist auf jeden Fall Pokémon Franchise. Ja. Und dann wird es halt, also danach kann ich halt quasi unmöglich ranken, weil es gibt einfach so viele verschiedene Spiele und Spielewelten, die mich halt einfach auf unterschiedliche Weise hooken. Ich meine, ich liebe das Legend of Zelda Franchise. Da habe ich einfach super viele Stunden hineingesteckt. Ich mag grundsätzlich auch das Mario-Franchise jetzt nicht ganz so sehr, aber sind halt auch gute Sachen dabei. Smash Brothers zum Beispiel habe ich sehr viel gespielt. Aber dann auch wieder ganz andere Spiele, also weg von Nintendo. Eines der absolut großartigsten Spiele, die ich je gespielt habe, ist Red Dead Redemption 2. Also das hat mich von der Story her so mitgenommen einfach, dass ich will das immer so gerne weiter den Leuten auch so in meiner näheren Umgebung irgendwie empfehlen, aber es ist halt tatsächlich ein sehr träges Spiel und man muss da sehr, sehr lange, oder man braucht halt sehr viel Ausdauer, um da wirklich reinzukommen und das durchzuziehen, aber es ist halt meiner Meinung nach so viel wert. Ich liebe die neuen God of War-Titel, also Kratos ist halt so ein toller Charakter auch. Du hast Final Fantasy X gesagt, das ist für mich so ein Kindheitsspiel, das liebe ich. Mhm. Aber auch zum Beispiel Hades 2. Ich bin so ein Fan von griechischer Mythologie, deswegen haben mich die Spiele auch so gepackt. Also dann mag ich auch Fighter Games. Ich mag Funracer wie Mario Kart spiele ich einfach gern. Ich daddel auch gern mal so Mario Party und solche Sachen. Es kommt halt auch immer so auf die Stimmung drauf an, aber ich könnte halt nie wirklich so eine Top 10 zusammenstellen. Also ja, Pokémon auf 1 ist einfach, aber danach wird's einfach zu schwer.
Ja. Da stimme ich dir zu. Es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig. Vor allem Top 10 auch noch. Top 5 ist schon schwierig. Top 3 aktuell auch. Also ja, Pokémon Stardew Valley auf Platz 3, da scheitert es bei mir schon. Ja. Kommen wir zum nächsten Kommentar von Otterjunge wieder. Wow, ich bin echt begeistert von euren Teams. Ihr habt so gut eure Picks argumentiert. Mein persönlicher Favorit ist Tanjiro. Du hast seine Essenz und Freunde sehr gut zusammengefasst. Aber alles sehr cool. Habe übrigens selber mal ein Zorro-Thementeam erstellt. Hinten steht der Grund. Azuglades, in Klammern für Aura-Farming. Marshock für Training. Galagladi als Klinge. Letaking für Mittagsschlaf. Thanatora, vier Schwerter-Stil. Und Lavados für 1080 Pfund Sinnesphönix.
Ja, cool. Finde ich auf Anhieb ein richtig gutes Team für Zorro.
Ich finde es auch gut, aber ich finde zu Zorro, wenn du schon Schwertkämpfer in Richtung nimmst, brauchst du entweder Sichlor oder Gewaltro. Es muss ein grünes Pokémon sein, was mit Klingen kämpft. Und davon haben wir halt.
Gewaltro wäre so das Partner-Pokémon, das stimmt, ja.
Das sind schon so die Pokémon. Ich meine, klar, Azuglades mit dem Flammschwert und so macht Sinn. Ist auch der Zorro ist eh der reinste Aura-Farmer, verstehe ich auch. also die Picks sind sehr cool, aber irgendwie fehlt
am
mir halt.
Am ehesten würde ich jetzt Thanatora rausnehmen und da wirklich Gewaltro reinnehmen.
Ja. Gewaltro oder Sichlor müssen einfach rein, weil das sind grüne, klingen, kämpfende Pokémon und dafür steht Zorro mit seinem Namen. So, der nächste Kommentar ist von Seemops-Fan. Orochimaru finde ich am drei besten geworden. Froxys letzte Entwicklung wäre besser gewesen, finde ich, denn als zweites Link. Und den besten finde ich Darth Vader, so Top 3, der drittbeste. Mhm. Darth Vader, vor allem wegen Thundercanda. Ich liebe Thundercanda, Giga Dynamax, die Form ist herrlich. Ich finde, die drei Teams wären noch besser, wenn man irgendwo eins rausschmeißt und Zygarde reintut. Ich bin nicht so Leser, ich lese generell nicht gerne. Und man kann die Jahre ganz einfach zählen, denn ein Jahr gleich 50 Folgen. Alles Gute zum Geburtstag.
Ja. Ja. Danke auf jeden Fall. Ja, das mit den Folgen zählen kann man so machen, aber wir haben halt auch nicht immer 50 Folgen.
Ja, letztes Jahr hatten wir generell weniger. Mhm. Wir schon ein paar Pausen, größere Pausen noch mit Reisen und so zwischendrin hatten.
Genau.
Komm. Ja.
Aber ja, schön, dass dir die Teams gefallen haben, auch wenn wir haben ja gesagt, wenn ihr da bessere Ideen hättet oder was umtauschen würdet, sind wir natürlich sehr offen dafür. Und ja, Quajutsu als Ninja habe ich ja auch erwähnt, aber irgendwie ist mir das zu Naruto, dass ich das Orochimaru geben würde, weil Frosch-Ninja gehört zu Naruto.
Ja, also Quajutsu sehe ich auch nicht bei Orochimaru. Das ist einfach Naruto-Pokémon. Ein Frosch, ein Ninja, das muss Naruto sein. Hm. Also ich würde bei Orochimaru sogar eher Ninjas gesehen als
Quajutsu. Ja.
Aber ich finde schon Hydreigon am besten, weil es auch so schleimig ist. Wie Orochimaru. Ja. So, dann haben wir noch zwei Kommentare, das sind die gleichen, von Hendrik. Jeweils zur 5 Jahre Podrod-Folge und zum Geburtstagsspecial letztens jetzt. Und Hendrik fragt, wann kommt wieder Podamon, Digimon Podcast?
Ich weiß nicht, wovon er spricht.
Ich weiß auch nicht, also. Das war doch dieser eine Podcast von irgendwelchen zwei komischen Typen, die das mal zum 1. April rausgebracht haben.
Waren das nicht Tichy und Mu oder so?
Ja, glaub schon, das waren Tichy und Mu.
Ja.
Nein, das war eine einmalige Sache. Das war ein Aprilscherz und darum wird es da keine weiteren Folgen mehr geben. Aber ich find's cool, dass ihr da immer noch nachfragt.
Wir hatten ja eh heute so eine halbe Digimon-Folge. Also.
Ja, stimmt, ja. 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 Das war's dann mit euren Kommentaren. Nächste Folge geht's dann um Chongjian. Und vielleicht seinen Freunden.
Was wissen wir noch? Wo ich alle Namen nicht aussprechen kann. Außer Juju.
Ja. Baojian, Tinglu und Juju.
Ich hab's gerade nicht offen.
Glaube ich.
So, aber jetzt.
Ich verwechsel die aber auch manchmal. Manchmal verwechsel ich auch mit den englischen Namen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die englischen da ein bisschen einfacher sind, doch, oder? Aber das auch sehen wir dann. Das schauen wir uns dann nächstes Mal an.
Genau. Ja, ich habe jetzt Tinglu gesagt, das ist der englische Name, auf Deutsch heißt es Dinglu. Also,
oh. Stimmt. Dinglu ist jetzt nicht so schwierig, das stimmt. Ja. Ja. Mehr dazu nächstes Mal.
Ja.
Dann. Owei, das war schon wieder mit Podrod, dem Pokémon-Podcast. Macht's gut und immer daran denken.
Früher ging ich gern schwimmen im See. Bis mir mal meinen Zeh so ein Aal abbiss.
Du Armer.
Ja.
Das war es hoffentlich nicht der große Zeh.
Nee, das war ein kleiner Zeh.
Ah ja, das geht. Besser als so ein... Stell dir vor, wenn da so ein Wels dich gebissen hätte, so ein Welser. Ja,
da hätte ich die bayerische Polizei gerufen.
Muss man ja beim Aal noch nicht.
Ja, da kenne ich nichts. Gut, Leute.
Ciao. Gut, Leute. Ciao.